Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen zum Popkultur-Wochentalk am Freitag. Der steht heute ganz im Zeichen des pro-palästinensischen bzw. anti-israelischen Aktivismus. Gestern wurde ja die teilbesetzte Berliner Humboldt-Uni wiederum gewaltsam geräumt. Und ja, wir fragen uns einmal mehr, warum auch hier unter Studenten offenbar kein Dialog möglich ist. Warum dieses Thema eigentlich auf allen Ebenen meistens in Konfrontation endet und angegangen wird. Meine Gesprächspartner heute, zugeschaltet aus London, unser Korrespondent Robert Rothiefer. Er wird uns vom Boykott gegen britische Kulturveranstaltungen berichten, die Beziehungen zu Israel haben. Hallo Robert.
Ja, hallo.
Worum geht's genau?
Ja, worum geht's genau? In diesem Fall werden wir uns, glaube ich, konzentrieren auf das Great Escape Festival, das zwischen 15. und 18. Mai stattgefunden hat und das ja von einigen Bands, von einem Viertel der Bands, die dort spielen hätten sollen, boykottiert wurde.
Da werden wir die Hintergründe natürlich besprechen. Außerdem hoffen wir, dass sich die Telefonleitung verbessert, beziehungsweise wir sie durch eine andere ersetzen können. Da arbeiten wir intensiv im Hintergrund dran. Ja, und als Dritte im Bunde ist Lara Kalbart im Studio, Journalistin, Kritikerin und Expertin für Social-Media-Themen. Schön, dass du da bist, Lara.
Hallo, vielen Dank.
Du wirst uns über die sogenannte digitale Guillotine berichten. Ganz kurz, was ist das überhaupt?
Das ist so eine Hashtag-Kampagne, wo man berühmten Leuten einfach darauf entfolgt und sie blockiert, um ihnen so ein bisschen einen Denkzettel zu verpassen.
Wegen des Palästina-Themas, genau. Weil sie sich möglicherweise nicht äußern wollen in diesem Zusammenhang. Ich bin gespannt auf die Diskussion gleich. Ich hoffe, dass wir danach wieder ein bisschen klüger sind. Bis gleich. Der Nahostkonflikt überlagert immer weitere Teile des öffentlichen Lebens, den Kultur- und den Wissenschaftsbetrieb. An den Unis weltweit protestieren Studenten, besetzen ihre Institute. Leider geht das meistens nicht friedlich vonstatten. Auch die Besetzung der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Uni wurde gestern durch die Polizei beendet, obwohl es vorher eine Vereinbarung zwischen Unileitung und den Pro-Palästina-Aktivisten gab. Erstens einen Dialog zu führen und zweitens dann freiwillig das Gebäude zu räumen. Beides hat dann eben nicht funktioniert. Und ich muss sagen, ich finde das schon irgendwie frustrierend und ich habe eigentlich auch für diese Gewaltbilder kein Verständnis und auch nicht für diese ja doch einseitige Sicht auf diesen Nahostkonflikt mit eben Israel als Übeltäter. Wie seht ihr da beide das?
Ja, geht mir ganz genauso. Also gerade die Gewalt, der Gewaltaspekt, der irritiert mich wirklich maßlos. Ich finde, dass man Protestformen, so wie jetzt eine Besetzung, schon durchaus auch anders auflösen kann. Es wurde ja jetzt von den Studierenden selber keine Gewalt, ist ja nicht ausgegangen, ist ja was anderes, als wenn irgendwelche Leute auf der Straße anfangen, Barrikaden zu errichten und so weiter. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen Gefühl, dass wir in Deutschland hier auch das Problem haben, mit anderen Protestformen außer friedlichen Demonstrationen überhaupt nicht umgehen zu können, richtig? Und ich finde es auch ein bisschen heuchlerisch, wenn ich dann überlege, was wir an anderer Stelle aushalten müssen, wenn Demonstrationen von anderen Ecken dann durch die Straßen mit Fackeln ziehen dürfen und sowas geht dann irgendwie nicht und muss dann gewaltsam beendet werden. Finde ich ein bisschen enttäuschend.
Mit Fackeln oder auch mit Kalifats-Manifesten.
Und all diese Dinge, also finde ich dann so ein bisschen unausgeglichen, muss ich sagen.
Robert?
Ja, also ich sehe das jetzt natürlich von der Ferne, beziehungsweise habe ich diese Bilder aus Berlin jetzt überhaupt noch gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich haben sich in Großbritannien ähnliche Dinge abgespielt. Was aber auch irgendwie interessant ist, so jetzt als Entwicklung war, dass wir in den letzten paar Jahren unglaublich viel gehört haben über Freedom of Speech an den Universitäten. Und das kam eigentlich immer eher von, würde ich jetzt einmal grob sagen, der Rechten her, wurde protestiert gegen dieses die Praxis des Non-Platforming und so weiter und man könne sich auf der Uni nicht frei äußern. Und das finde ich schon auch interessant, wie das jetzt so umgeschnappt hat, wie irgendwie sehr viele der Leute, die für die absolute Ausdrucksfreiheit auf der Uni waren da jetzt die ganze Zeit, jetzt plötzlich irgendwie dafür sind, dass streng unterbunden wird. Auch eine interessante Entwicklung, glaube ich, wie sich dieses Freedom of Speech-Thema da gedreht hat.
Ja, also Freedom of Speech und eben dieser Gewaltaspekt. Ich muss sagen, ich finde, es hat aber zwei Ebenen. Das eine ist, man kann die Bilder also von Seiten des Staates, von der Polizei vielleicht kritisieren. Man kann aber auch die Seite der Aktivisten, denke ich, kritisieren, die es schon ja auch darauf immer wieder anlegen, dass dann eben geräumt werden muss, weil es ja auch vorher angekündigt wurde. Und dann wird hinterher die angebliche, sage ich jetzt mal, Gewalt gegen sie angeprangert. Hören wir dazu eine Studentin nach der Hörsaalbesetzung an der FU Berlin. Das war vor ein paar Monaten.
Es ist ein Skandal, die Polizei auf friedliche Studierende zu hetzen. Wir lassen uns aber von all der Repression und Hetze nicht einschüchtern. Wir werden auch in den kommenden Wochen und Semestern gegen den Krieg in Palästina, für die Rechte aller PalästinenserInnen, und für eine demokratische Uni im Dienste aller Ausgebeuteten und Unterdrückten kämpfen.
Also braucht es vielleicht dann eben auch von Seiten der Studierenden ja die Gewaltbilder durch den Staat, um sich eben als Opfer inszenieren zu können, Lara?
Also ich glaube, dass natürlich schon auch die Studierenden oder alle Protestierenden heutzutage gelernt haben, mit Medien umzugehen, solche Bilder auch zu nutzen für die eigenen Kampagnen, weil sie gesehen haben, dass sie für die anderen ja auch funktionieren. Und natürlich machen die das auch. Und natürlich legen die das auch ein bisschen darauf an. Aber man muss schon auch immer ein bisschen gucken, wie weit das dann auch eskaliert von der anderen Seite. Ich glaube, es ist jetzt nichts Neues, weil solche politischen Inszenierungen von Bildern gibt es ja auch schon seit den 70er Jahren im Fernsehen. Es ist immer die Frage, gibt es eigene Narrative, die dann so ein bisschen auch die Fakten verdrehen, oder sind es einfach nur zwei Seiten von einer Medaille, die halt existieren, weil es können natürlich von einem Faktum zwei Blicke drauf sein und beides kann wahr sein. Das ist ja jetzt auch nicht falsch, dass es diese Gewalt gab. Die Frage ist halt immer, was macht man damit? Und sobald man halt sagt, dass als Vorwurf, das ist inszeniert, hat man auch immer irgendwo die Vorstellung, das stimmt nicht, das ist nie passiert, aber es passiert ja trotzdem.
Robert, wird in England mit der Gewalt, mit den Gewaltbildern etwas inszeniert?
Ja, etwas weniger als in als in den USA oder als in Deutschland, würde ich sagen, aber natürlich gab es hier auch große Konflikte auch zwischen den Fakultäten und den Studierenden und zum Teil auch zwischen Teilen des Lehrkörpers, die sich mit den Studierenden solidarisieren und den Leuten, den Vice Chancellors und so weiter. Aber es ist natürlich auch so, man muss sich natürlich auch fragen, was man durch so eine Auflösung dann, es gehören ja zwei dazu, ne? Also wenn man sagt, die Studierenden wollen das so initiieren, dann fragt sich natürlich auch, ob man diese Bilder, wenn man sagt, diese haben wollen, ob man ihnen die dann auch liefert, nicht? Also inwiefern so ein Einsatz dann produktiv ist oder inwiefern so ein Einsatz dann nicht als moralischer Sieg für diejenigen, die man in diesem Fall nicht fördern will, dann enden kann. Ne?
Also mir scheint es, als ob die Politik und die Behörden in Deutschland da auch noch nicht wirklich den goldenen Weg gefunden haben, wenn es den denn überhaupt gibt. Eins ist ja auch klar, eben Stichwort Inszenierung oder überhaupt auch Berichterstattung, dass das natürlich auch ein Medienkrieg in gewisser Weise ist, weil natürlich ja die Medien immer auch selber beeinflusst sind durch möglicherweise bestimmten Absichten. Und das allerdings ist auch zum Narrativ von Pro-Palästina-Studenten insbesondere gehört, sich dann durch diese Medien als absichtlich falsch dargestellt zu sehen.
Die bürgerlichen Medien lügen über uns. Am vergangenen Donnerstag haben wir mit über 100 Studierenden einen Hörsaal an der FU besetzt. Daraufhin hieß es in der Springerpresse und sogar in den Tagesthemen, wir hätten jüdische Studentinnen aus dem Raum bei der Hörsaalbesetzung geschmissen. Sie nennen uns Antisemitinnen, obwohl sie selbst kein einziges Wort über die 18.000 toten Palästinenserinnen in Gaza verlieren. Mit diesen Lügen und Vorwürfen versuchen sie uns, den Protest gegen den Krieg Israels zu verbieten.
Also da ist von Lügen die Rede und auch diese Opferzahl wird genannt, die wir aber, wie auch wissen, von der Hamas stammt und wo man auch nicht sagen kann, dass die geprüft worden wäre. Also es ist ein Kampf um die Wahrheit und eben auch um die medial vermittelte Wahrheit.
Da muss ich aber, glaube ich, schon auch was sagen, weil nämlich, was auch hier eine Rolle spielt, ich bin ja hier jetzt als Korrespondent aus Großbritannien und die Medienrealität, ich sehe die, ich bin nicht der Erste, dem das auffällt, ich vergleiche täglich die deutschsprachige und die englischsprachige Medienrealität und gerade zum Beispiel die Anzweiflung von Opferzahlen, also wenn Opferzahlen hier auf dieser Seite des Kanals angezweifelt werden, dann eher in die Richtung, dass man sagt, vermutlich sind es wesentlich mehr, denn es können ja nur die Opferklage gezählt werden, die schon geborgen wurden. Also das heißt, es wird, also diese Diskussion, die ich aus dem deutschsprachigen Raum komme, dass es weniger Opfer gebe, die kenne ich hier im englischsprachigen Raum eher nicht. Und ich glaube, das erwähne ich auch deshalb, weil wir es, glaube ich, auch mit einem gewissen Generationengegensatz ja zu tun haben, dass sehr viele dieser Jüngeren, dieser Studentinnen und Studenten englischsprachige Medien, beziehungsweise das ist ja nicht nur TikTok, sondern überall grundsätzlich internationale Medien konsumieren. Weniger, es ist ja interessant, dass in diesem Ton, der jetzt von den bürgerlichen Medien die Rede war, es gibt und ich glaube, das muss ich schon sagen, ist etwas, was mir sehr stark auffällt als jemand, der den bürgerlichen Medienmainstream hier in Großbritannien konsumiert und wenn ich mir zum Beispiel die Berichte auf Channel 4 News, BBC News, also ganz rein der Mainstream hier ansehe, dann ist gegenüber den Methoden, die IDF anwendet in Israel, ein extrem viel kritischerer Ton hier zu hören. Und auch wir haben auch wesentlich mehr blutige Details, wo ich jetzt schon sagen muss, wenn ich ein junger Mensch bin und zum Beispiel die britischen Nachrichten im Fernsehen verfolge, dann wäre es verwundernd, wenn daraus kein Protest entstehen würde. So, jetzt sage ich jetzt als jemand, der schon nicht mehr ein so junger Mensch ist und miterlebt hat, aus welchen emotionalen Hintergründen Proteste entstehen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unberechtigt. Und ich glaube, die Medienrealität der Studierenden könnte auch in Deutschland zum Beispiel eine ganz andere sein als die ihrer Eltern.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, aber natürlich auch ein sehr weites Feld. Wir haben das jetzt gestreift. Außerdem möchte ich auch noch streifen, dass es natürlich auch Vorbilder für gesellschaftliche Protestbewegungen gibt, die eben von den Unis und von der Studierendenszene aus ging und geht. Also Vietnamkrieg wäre noch zu nennen. Führt jetzt im Moment noch ein bisschen zu weit raus. Dass aber dieses Thema Palästina und Gazakrieg den Kulturbetrieb auch nachhaltig infiziert, das kann man an internationalen Stars sehen. Die sind entweder für sich oder von sich aus politisch und boykottieren zum Beispiel Israel oder sie treten bewusst für Israel ein oder sie werden durch Social Media und von Fans unter Druck gesetzt, sich politisch zu outen oder zu verhalten. Also dieses ganze Thema hat die Welt wirklich ergriffen, kann man schon sagen. Und wir schauen uns gleich genauer an dieses Phänomen, nämlich mit einem Blick auf die britische Insel, zu dir Robert und die Boykottaktionen gegen das Brighton's Great Escape Festival. Meine Gäste im Popkultur-Wochentalk sind Journalistin und Kritikerin Lara Keilbart und London-Korrespondent Robert Rotifer. Unser Thema, der Anti-Israel- bzw. Pro-Palästina-Protest, der auch immer mehr in den Kulturbetrieb eingreift. Robert Rotifer, in Großbritannien gibt es ja schon seit längerem Boykotte gegen Kultureinrichtungen und Festivals wegen tatsächlicher oder angeblicher Kontakte zu Israel. Aktuellstes Beispiel, das Great Escape Festival in Brighton. Was ist da passiert? Mhm.
Ja, also das Great Escape Festival, das ist so ein Showcase-Festival, ähnlich wie zum Beispiel das South by Southwest in Austin in den USA. Und dort gab es ja auch einen Boykott. Zum Beispiel haben, glaube ich, sämtliche irische TeilnehmerInnen dort boykottiert, weil die US Army einer der Sponsoren war. Und in diesem Fall bei The Great Escape gab es eben 120 Acts, die abgesagt haben. Das ist immerhin ein Viertel des Lineups. Und zwar aus Protest dagegen, dass dieses Festival von der Bank Barclays gesponsert wird, die laut der Plattform, die diesen Boykott inszeniert hat, in die israelische Rüstungsindustrie investiere. Und unter den Leuten, die da abgesagt haben, waren zum Beispiel die Lambrini Girls, die Orchards, Alfie Templeman, also schon größere Namen. Auch eine Keynote-Speech von Jarvis Cocker ist abgesagt worden. Die wäre nämlich ihrerseits von Earth Percent, das ist eine Charity von Brian Eno, präsentiert worden. Und Brian Eno hat eben auch diesen Boykott unterstützt, damit auch Jarvis Cocker.
Also ja, große Namen, die sich da für einen Boykott stark machen und das tatsächlich umsetzen, dann aber, sagen wir mal so, du hast es ja eben erwähnt, soll oder kann mit Investitionen in Israel in Verbindung stehen. Also so ganz einfach ist es ja offenbar nicht herzuleiten. Und umso mehr überrascht mich dann schon auch, dass diese Leute eben sich dann so eindeutig auf eine Seite stellen. Wie ist es bei dir, Lara?
Ja, also ich glaube, diese Positionierung in der Musik finde ich gar nicht so überraschend, weil das eigentlich ja eine ganz lange Tradition hat, in den letzten 20 Jahren vielleicht ein bisschen weniger geworden ist, aber es sind ja zum Beispiel auch so Riot Girl Punk Bands, die jetzt da abgesagt haben und da ist es eigentlich Teil der Identität des Genres, sich immer sehr lautstark und auch sehr offensiv teilweise politisch zu positionieren. Deswegen wundert mich das auch gar nicht, dass die dann so hart in diesen Sachen sind. Das machen die seit den 80er, 90ern schon so. Mhm. Die Frage ist halt wirklich, dass man, wie genau wissen die selber eigentlich über den Sachverhalt Bescheid? Wie genau können die darüber überhaupt Bescheid wissen? Weil normalerweise hat man ja jetzt auch als Band jetzt nicht so den Einblick immer in die Sponsorings, außer dass man den Namen sieht. Mhm. Deswegen ist das jetzt mit dieser Barclays Bank, die ja eine der größten Bänke dort ist in den USA, in
Großbritannien.
Da ist das natürlich schon nicht so ganz einfach.
Ja, ja. Das stimmt auch, wenn ich das dazu sagen soll. Also es gibt auch ein Statement von Barclays, noch vom letzten Annual General Meeting, wo sie auch schon darauf angesprochen wurden und darauf Wert legen zu sagen, dass sie ja gar nicht direkt in israelische Rüstungsindustrie oder so investiert wird von Barclays aus, sondern dass Kunden von Barclays in ihrem Portfolio Investments in auch Rüstungskonzerne haben, und das ist natürlich nicht unbedingt unter dem direkten Einfluss von Barclays. Mhm. Aber das ist natürlich ein Argument, das überhaupt nicht ziehen würde bei den Leuten, die diesen Boykott initiieren, weil denen geht's ja, glaube ich, gerade darum, dass das alles miteinander verbunden ist. Mhm. Denn eigentlich kommen wir da ja bei einer antikapitalistischen Grundhaltung an, wenn man sich das ansieht. Ne? Mhm. Also
und die wiederum, Band, ja, die wiederum ist ja nicht überraschend, wie Lara eben auch gesagt hat, bei bestimmten Bands, die sich schon von Anfang an so auf Protest-Songs auch spezialisieren. In dem Fall ja diese feministisch-antikapitalistische Punkband aus Bristol namens The Menstrual Cramps, genau, die den Boykott inszeniert hat. Hören wir mal ganz kurz in einen Song von denen rein. Also Amazon und Starbucks, The Lot, da kriegen ja alle ziemlich
direkt. Das heißt
direkt,
tatsächlich Boykott, ja, The Lot, also gleich alle boykottieren.
Ja, aber eben, genau. Das heißt aber, ich meine, also bei denen kann es einen nicht überraschen. Aber vielleicht, dass wir noch kurz, es sind ja nun deutlich mehr, ne, die sich mitziehen lassen. Und das ist dann vielleicht doch eine neuere Entwicklung, oder Robert?
Ja, also ich würde sagen, das ist das, wenn man so will, Spannende daran, ist, dass das eben über diese Subkultur hinaus schwappt und dass man doch das Gefühl hat, also ich bin ja, da ich nicht mehr so jung bin, kann ich mich noch erinnern, als zum Beispiel zur Grunge-Zeit ungefähr so in den 90er Jahren, da gab es noch Bands, die irgendwie Bühnen boykottiert haben auf Festivals, weil sie von Biermarken gesponsert waren und so weiter. Und dann irgendwann schien sich die Musikszene damit abzufinden, dass alles gesponsert wird, und das schien überhaupt kein Thema mehr zu sein. Im Gegenteil, Bands wurden dann zu Brand Ambassadors und so weiter. Man kennt das ja aus den Nuller- und den Zehnerjahren. Da schien sich eigentlich dieses Sponsoring als Teil der Musikindustrie vollkommen normalisiert zu haben. Und was jetzt interessant ist, es hat, glaube ich, auch mit sozialen Medien zu tun, dass sich alles wieder in diese Richtung umkehrt, dass der Hang zum Statement wiederkommt, Hang zum Statement durch Boykott, beziehungsweise die moralische Verpflichtung zum Boykott. Und das ist eben nicht nur beim Thema Israel, aber das und Gaza-Krieg, aber das scheint jetzt so der Punkt zu sein, wo das ganz offensichtlich wird, dieser Wandel, dieses Umschlagen des Pendels.
Ja, das ist natürlich das große Thema, was einfach global auch ein Phänomen ist, und natürlich kann man damit auch sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass es zu beobachten ist, dass schon auch mehr in den Mainstream-Pop und Rock, der die letzten Jahre wirklich eher unpolitisch war, das jetzt doch nochmal ein bisschen mehr mit rein schwappt, wobei ich schon finde, dass es da, muss man genau hingucken, wo das passiert. Also, dass es in Großbritannien vermehrt passiert, wundert mich auch nicht, weil die dann doch auch eher dort so eine politischere Musikszene haben als vielleicht in anderen Ländern. Und in den USA ist es halt so, dass sowieso Popmusik lange eher unpolitisch war, außer sie war ganz allgemein politisch. Aber jetzt haben wir ja zum Beispiel mit Taylor Swift jemanden, die in den letzten Jahren offen dazu aufgerufen hat, wählen zu gehen, und jetzt auch Werbung für eine gewisse Partei macht und so. Also da gibt's schon mittlerweile einen Dreh, aber die Frage ist halt auch immer, wie nachhaltig ist sowas? Wie viel Schlagkraft kann das nachhaltig haben, so einmal so ein Festival zu boykottieren und dann aber nichts mehr in die Richtung zu machen? Also auch die Band selber müssen da aufpassen, dass sie da nicht auch ein bisschen ihre eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, wenn sie halt sagen, okay, ich mache da jetzt einmal nicht mit, weil diese Bank da vielleicht in diesen Rüstungssachen mit drin steckt, aber dann ein Jahr später vielleicht auf der Tour wieder was ganz anderes, was völlig okay findet. Deswegen, also da müsste man dann halt wirklich auch schauen, wie sich das jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt.
Zumal ich mich wirklich auch frage, inwieweit es dann eben wirklich ja Pose ist oder wirklich ernst ist, zumal wenn alles in einen Topf geworfen wird. Also globale Kapitalismuskritik mit spezieller Israel-Kritik und Klimaprotest vielleicht noch obendrein, so nach dem Motto, eigentlich ist alles korrupt, scheiße und verkommen. Das ist dann eben ein bisschen zu Wohlfall, ne? Fragt man sich, wie effektiv kann das dann sein? Ja,
Ja, ich denke, das hat auch irgendwie etwas mit diesem präapokalyptischen Gefühl zu tun, das die jungen Leute dieser Tage begleitet, das ja auch nicht ganz unberechtigt ist. Aber ich sehe da auch ein bisschen eine Rückkehr einer Geschichte, die mir auch wieder bekannt vorkommt aus der Solidaritätsbewegung der 80er Jahre, als es ja auch so war, dass man auf jeder Veranstaltung von Büchertisch zu Büchertisch gehen konnte und es gab immer wo eine Rebellion zu unterstützen und nicht alles davon war vollkommen genau so, wie es an diesen Büchertischen dargestellt wurde natürlich, aber es trug bei zu diesem Gefühl, Teil einer globalen Bewegung zu sein, wobei ja das Interessante ist, dass damals das ja noch von den traditionellen politischen Bewegungen sozusagen als Dachorganisationen so nicht ausgegangen ist, sondern dass die so als Schirm drüber gestanden sind, nicht? Also es gab irgendwie die traditionelle Linke und es gab daran angeschlossene Solidaritätsbewegungen. Dann später gab es ja mehr so diese Single-Issue-Geschichten. Man hat sich nur für Greenpeace zum Beispiel engagiert oder nur und jetzt scheint es über diese Single-Issue-Plattformen eben, wenn ich sage mal Fridays for Future, genau umgekehrt zurückzugehen in Richtung eines Weiterdenkens ins Allgemeine und beziehungsweise eines Adoptierens von anderen von anderen Anliegen in das eigene. Und ja, das erinnert mich dann eben stark an diese Büchertischdörfer der 80er Jahre ein bisschen.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen und ich frage mich auch schon seit langem, was zum Beispiel so ein allgemeiner Boykott bringen soll, der sich ja natürlich dann auch immer, wenn es im Falle Israels betrachtet wird, also gegen natürlich auch die Zivilbevölkerung richtet, die ja nun in Teilen eben auch extrem kritisch der eigenen Regierung gegenübersteht. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert, auch was die BDS-Bewegung da seit Jahren betreibt und zu Recht auch kritikwürdig. Ich denke, in all diesen Zusammenhängen würden jetzt eben auch diese Pro-Palästina-Aktivisten auch an den Unis und überall anderswo vermutlich gut daran tun, sich genau zu überlegen, ne, wogegen sie auf die Straße gehen und mit wem sie sich auch verbünden. Lara und Robert, wir führen das Thema gleich nochmal weiter und schauen auf die digitale Form des Pro-Palästina-Aktivismus, wie nämlich immer ja doch mehr Prominente bis hin zu Superstars unter Druck gesetzt werden, eben sich zum Thema zu äußern und Positionen zu beziehen. Da kennt sich Lara besonders gut aus. Wir haben in diesem Kompressor-Wochentalk schon einige Aspekte der Anti-Israel- bzw. Pro-Palästina-Proteste angesprochen. Zugeschaltet aus London unser Korrespondent Robert Rotifer und im Studio Journalistin und Kritikerin Lara Kalbert. Hallo.
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 Ja, also eine Spielart der Aktivisten ist ja die sogenannte digitale Guillotine, also das Fallbeil, ja, sprichwörtlich in den sozialen Medien, wenn Prominente sich nicht positionieren und ihre Popularität nicht in den Dienst der Pro-Palästina-Aktivisten stellen. Lara, wie hat denn das angefangen?
Das ging von der Met Gala aus, also diesem Fashion Charity Event von dem Metropolitan Museum of Arts in Manhattan in New York. Und da gab es eine Teilnehmerin, eine Celebrity, eine junge Schauspielerin, Hailey Bailey heißt die. Und die hat sich im Marie-Antoinette-Kostüm vor ihr Handy gestellt und hat halt den ihr zugeordneten und vielleicht fälschlich zugeordneten Satz, dann sollen sie doch Kuchen essen, gesagt. Und das hat viele Leute so empört, viele junge Leute, die haben gesagt, diese Celebrities sind so weit entrückt von der Realität, wie es eine Marie Antoinette damals auch war und kriegen überhaupt nicht mehr mit, was eigentlich passiert und wie können die sich eigentlich hinstellen und da so ein Riesenfest abbrennen, während draußen die Welt brennt. Und dann natürlich der aktuellste große Konflikt in Gaza war dann schnell als nächstes da, das ging viral, Leute haben angefangen zu sagen, naja, dann müssen wir halt alle, die sich nicht positionieren, auch von unserer Seite, wenn wir Fans sind, müssen wir dadurch bestrafen, dass wir ihnen nicht nur entfolgen, sondern sie aktiv blocken und sie dadurch auf ihre Reichweite auf Social Media verlieren. Und das ging dann ganz schnell rum und jetzt erschienen immer wieder neue Videos auf TikTok, die dann Blocklisten von Celebrities und SchauspielerInnen und Influencern einfach aufgelistet haben, wer sich angeblich noch nicht ausreichend geäußert hat. Mhm. Und ja, das ist jetzt seit ein paar Wochen und hört einfach nicht auf.
Also für mich mutet das absurd an, aber vielleicht das, was mal nochmal direkt ins Ohr reinbekommen, dieser Ton.
Today is the day I block Taylor Swift. And I say this with a heavy heart. I consider myself a Swiftie. I've loved Taylor, loved her music ever since debut. I went to the Eras Tour. Here I am at the Eras Tour in August of last year. And unfortunately, her time has come and passed to say something, and we can no longer just sit by and do nothing about it. And if you're one of those Swifties who think, oh, what would Taylor saying anything do about Palestine? I'm going to show you the receipts. She made one post last year about voting in the primaries and 35,000 people registered.
Also da nochmal die Anklage in dem Fall gegen Taylor Swift, dass sie sich eben nicht positioniert, dass sie ihren Einfluss, ihre Berühmtheit nicht nutzt, um sich eben in den Dienst der Pro-Palästina-Bewegung zu stellen. Also wie gesagt, ich finde das befremdlich. Robert, wie ist deine Meinung?
Ja, also ich vollkommen befremdlich, wobei ich sagen muss, dass es jetzt irgendwie recht interessant wird, wie diese viel zitierten parasozialen Beziehungen der Swifties zu Taylor Swift, aber auch grundsätzlich ist es ja überhaupt ein popkulturelles Phänomen, jetzt auch ein bisschen sich in den eigenen Schwanz beißen, kann man das so sagen? Ja, aber also insofern, als das natürlich rückwirkend ist. Also wir hatten bei Taylor Swift schon dieses Problem, als sie einen Boyfriend hatte, der ihren Fans nicht recht war. Und ich glaube, sie thematisiert das ja auch auf ihrem letzten Album, genau dieses Problem. Und damit gibt es jetzt über wieder auch ihrerseits eine Opferinszenierung. Sie ist nämlich sozusagen auch Opfer der Fans, die ihr auf sozialen Medien nicht erlauben, so zu sein, wie sie ist. Also da werden mehrere Erzählungen drumherum gesponnen. Aber natürlich hat das auch irgendwie was Düsteres mit sich, weil es geht ja irgendwie von dieser komischen Fantasie aus, dass diese Celebrity-Figur das verkörpern soll, was man selbst für richtig hält. Und ich würde mal sagen, in diesem Fall zum Beispiel Nick Cave wurde gefragt von einem Künstler, der irgendwie auch bei The Great Escape spielen hätte sollen, ob er spielen soll oder nicht. Und Nick Cave hat gesagt, auf jeden Fall soll er spielen. Jetzt kenne ich zum Beispiel viele Kollegen und Kolleginnen in Großbritannien jetzt als Musiker, die selbst Musikerinnen und Musiker sind und zum Beispiel die Nick Caves Standpunkt zum Thema Israel und Gaza und so weiter, auch sonst seine relativ konservativen Standpunkte, die er von sich gibt, als verwerflich betrachten. Aber ich denke, das gehört zur Figur von Nick Cave dazu und ich finde es schon eine grobe Infantilisierung, wenn man sich von der Figur, deren Musik man konsumiert, erwartet, dass sie die eigenen Standpunkte reflektiert, beziehungsweise das dann auch noch verlangt als Bedingung für sein Fansein. Nicht? Das ist schon, würde ich sagen, eine sehr bedenkliche Entwicklung sogar.
Also ich sehe das ein bisschen anders oder ein bisschen differenzierter. Mhm. Also auf der einen Seite, ja, finde ich es schon ein bisschen schwierig, überhaupt zu so KünstlerInnen, egal aus welchem Spektrum sie kommen, Musik, Schauspielerei oder sonst irgendwas, zu hoch zu blicken und sie irgendwie so auch als Vorbild in allen Belangen zu sehen, so dass man sagt, okay, ich finde nicht nur die Musik gut oder ich finde nicht nur die schauspielerische Leistung in deinen Filmen gut, sondern ich finde auch gut, was du politisch machst, wie du dich sozial engagierst, was du in deiner Freizeit machst, den Diätplan, den du postest und so weiter, den finde ich gut und dass die so auf so ein, wie so ein Thron gesetzt werden und gerade in den USA, woher dieser Trend ja auch kommt, ist es ja auch so, dass ganz viele dieser Celebrities ja auch in den letzten Jahren mal politische Ämter hatten und so weiter und ich finde das natürlich auch ein bisschen schwierig, weil in erster Linie sind sie das ja nicht. Sie sind in erster Linie ja KünstlerInnen und nicht irgendwie PolitikerInnen oder sonst irgendwas. Aber das eine schließt halt das andere nicht aus. Und was ich eben nicht bedenklich finde, sondern eigentlich eher gut, dass es so ein bisschen ein Erwachen bei diesen ganzen Fans gibt, dass sie halt selber auch einen gewissen Einfluss haben und sich nicht einfach nur wie Schafe oder wie irgendwelche treuen Fans alles mitmachen müssen, was ihre großen Vorbilder machen, sondern sagen, hey, Moment mal, ich habe meinen eigenen moralischen Kompass und wenn die Person, deren Musik ich gut finde, das ganz anders sieht, dann kann ich auch einfach diese Musik nicht mehr hören. Und ich finde das total in Ordnung, dann auch zu sagen, na, dann blocke ich sie auf meinem Social-Media-Account. Also da nimmt man ja den Celebrities, gerade so jemand wie Taylor Swift, die ist Milliardärin quasi. Wenn da jetzt 100.000 Fans sagen, ich blocke sie auf Social-Media, dann ist es für sie vielleicht nicht so schön und vielleicht ist es auch, macht es auch ein bisschen was aus, was ihre Einnahmen angeht, aber sie geht daran nicht zugrunde. Also ich finde, man darf da auch was so, die Guillotine ist schon einfach ein sehr harter Begriff für was eigentlich nur so ein bisschen das Kuratieren oder das Ausrichten der eigenen Vorlieben auf dem Social-Media-Kanal ist.
Also, dass Leute wie Swift sich als Opfer dann da sehen, das halte ich auch für fragwürdig, gar kein Ding. Ich muss aber schon sagen, dass es für mich schon auch sehr fragwürdig ist, wie diese, also den Ton, den wir eben gehört haben, also auch die Stimme verrät ja, dass es sich um einen sehr jungen Menschen handelt. Und ich bezweifle einfach mal, wenn ich solche Töne höre, dass dieser Mensch sich wirklich mit dem Konflikt so auseinandergesetzt hat, dass er das differenziert empfindet, sondern ich habe halt das Gefühl, dass diese Leute auch wiederum auf einen anderen Zug aufspringen und dass es schon auch ein großer PR-Erfolg für die Pro-Palästina-Aktivisten ist, ja, jetzt eben auch dieses Feld der Popkultur und der Celebrities in gewisser Weise zu erobern. Und das finde ich, ja, eben wie gesagt, also auch schwierig. Also es hat wie immer mehrere Seiten und was mir allgemein bei dem ganzen Phänomen Übergreifen der Pro-Palästina-Proteste auf alle Bereiche eben fehlt, ist tatsächlich diese Differenzierung, weil in jedem Ton müsste eigentlich auch drin vorkommen, was denn genau kritisiert wird daran.
Ja. Ja, und genau dazu muss man auch sagen, also wir befinden uns ja selbst auf einer Metaebene, daher dürfen wir, indem wir hier im Kulturformat über dieses Phänomen sprechen, wir sprechen ja überhaupt nicht über den Konflikt selbst, wir sprechen überhaupt nicht darüber, was denn die Ursache dieser Emotionen ist und dieses starken Engagements. Wir ahnen, dass es auch einige sozialdynamische, gruppendynamische Aspekte hat. Und wir verwenden aber selbst natürlich auch, weil wir immer von differenziert reden, dauernd so unscharfe Begriffe wie Pro-Palästina und Anti-Israel. Wobei ich sagen muss, dass wenn jemand Anti-Israel sagt, dann macht mir das als jemand, also ich will das jetzt gar nicht erwähnen müssen, aber der auch Verwandte in Israel hat, irgendwie eigentlich ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber es sind diese Begriffe, mit denen wir herumwerfen. Und das ist ja auch ein Teil des Problems davon, nicht? Also wenn wir vorher von Anti-Vietnam-Kriegs-Protesten geredet haben, damals gab es auch eine gewisse Unschärfe, aber man hat zumindest gegen den Vietnamkrieg protestiert und nicht unbedingt grundsätzlich gegen die USA.
Ja, und das für dich war eine sehr viel klarere Botschaft, die man damals senden wollte, nicht? Und übrigens, das möchte ich auch nochmal reinwerfen, also weil wenn wir über Vietnamkrieg sprechen und sozusagen auch die Elterngeneration in meinem Fall, die damals auf die Straße gegangen ist, das waren aber Leute, die auch wirklich konkret selbst betroffen waren, in Amerika jedenfalls, in den USA. Das waren Leute, die zum Kriegsdienst eingezogen wurden und die tatsächlich um ihr eigenes Leben auch gefürchtet haben. Und deren Freunde und Verwandte dann auch natürlich nochmal ein Motiv mehr hatten, auf die Straße zu gehen. In diesem Fall mag es sein, dass Leute Verwandte in arabischen Ländern bei den Palästinensern oder auch in Israel haben, aber die allermeisten haben das nicht und die sind, denke ich, schon von dieser Bewegung erfasst aus verschiedensten anderen Motiven. Und da vermischen sich unglaublich viel andere, ne? Also hatten wir vorhin auch erwähnt, Klimaproteste, Antikapitalismusproteste und so weiter. Und insofern ist es nur bedingt tauglich, vermutlich das zu vergleichen.
Ja, und, zumal, wenn wir jetzt auch noch gucken, dass dieser Trend ja von TikTok kommt, was wirklich dafür ja berühmt, berüchtigt ist, alles so runter zu komprimieren auf maximal eine Minute, das ist wirklich schwierig, da von einem Protest zu sprechen, der auch irgendwie sinnvoll oder nachhaltig ist. Ich finde es jetzt grundsätzlich nicht schlecht, dass auch solche Plattformen für sowas genutzt werden, aber natürlich muss man fragen, wie viele von diesen Leuten haben sich damit wirklich beschäftigt, das ist klar. Aber ich glaube, das ist bei fast allen Protestformen und allen so viralen Sachen auch so, dass es immer ganz viele Leute gibt, die sich mit erfassen lassen. Sonst würden Protest auch nicht funktionieren, wenn alle Leute sich immer erst bilden müssten, dann würde der Protest nie stattfinden.
Ja, allerdings für die gute Sache. Das ist so diese Frage, ne? Kann man das installieren? Also, dass man sozusagen für die gerechte und gute Sache auf die Straße geht. Und das ist in Vietnam, denke ich, zu Recht auch gelungen.
Ja.
In dem Fall ist es aber fragwürdig, was da die gute Sache
man
ist.
Man muss halt genau hingucken, was diese einzelnen Protestformen Protestbewegungen, die haben ja meistens eben auch irgendwelche Slogans und Hashtags und Leute, die das organisieren, wie zum Beispiel bei dem Musikfestival in Großbritannien. Da kann man ja gucken, was sind das für Leute und was sagen die sonst so. Das ist natürlich bei so einer Hashtag-Kampagne immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ich glaube, man kann schon einfach sich hinstellen und sagen, okay, ich bin einfach dagegen, dass in Palästina Leute umgebracht werden. Ich bin aber auch dagegen, dass die Hamas gegen einfach die Juden vernichten will. Ja. Das sind zwei Sätze, das kann man auch in einem 1-Minuten-TikTok-Video noch unterbringen. Deswegen ist es schon schwierig zu sagen, ja, ich stelle mich jetzt hier hin und blockiere Taylor Swift, aber erkläre gar nicht, warum. Deswegen, klar, also deswegen sage ich ja auch, diese Differenzierung ist wichtig und ich finde, sie funktioniert auch. Man lässt sich auch schnell davon ja irgendwie verleiten oder man kann sich schnell darauf ausruhen zu sagen, na, ich habe ja gar keine Zeit in dieser Schnelllebigkeit. Also dafür ist immer Zeit, meiner Meinung nach. So präzise kann man sein, zu sagen, okay, ich bin effektiv ganz speziell dafür, dass da Leute nicht mehr umgebracht werden, aber ich habe kein Problem damit, mit diesen anderen Dingen, die ja wirklich ein ganz anderer Komplex sind.
Können wir unterschreiben, ja. Denke ich. Robert, ganz kurzes Schlusswort gehört dir noch.
Ja, ganz kurz. Also ich würde dazu nur sagen, dass es auch Leute gibt, die das versuchen zu differenzieren und die dann auch performativ missverstanden werden. Mhm. Das gehört natürlich auch mit dazu. Dann wollte ich noch dazu sagen, dass es tatsächlich doch wirklich viele Leute gibt, auch mit arabischen oder palästinensischen Hintergrund, die sich tatsächlich oft ausgeschlossen fühlen moralisch in ein Eck gedrängt fühlen, die tatsächlich persönlich betroffen sind. Also das wollte ich auch schon noch sagen. Und das Letzte, was ich auch sagen wollte, ist, weil wir jetzt gerade die Anti-Vietnam-Kriegsproteste, auch ich selbst irgendwie gelobt haben, Ende der 60er Jahre, dass man schon auch sehen muss, wenn es damals soziale Medien gegeben hätte und man kritisch die Slogans betrachtet hätte, die alle auf den Unis irgendwie skandiert wurden, Omas runter vom Balkon unterstützt den Vietcong und dann in die Frage gestellt hätte, ob man tatsächlich mit allen Methoden des Vietcongs übereinstimmen kann, dann wäre das auch nicht so gut ausgegangen. Und das ist, glaube ich, etwas, woran sich unter Umständen Boomer, um das jetzt sozusagen, auch manchmal erinnern können, wenn Absolut. Sie kritisieren hier, ja.
Ich glaube, das Thema ist schwer, das wussten wir auch vorher. Ich glaube, es Absolut. Ist uns aber ganz gut gelungen, das anhand der Kulturphänomene, die es im Moment gibt, in Zusammenhang damit zu beleuchten, gelungen ist. Und ich fand das eine sehr spannende Runde. Ich bedanke mich beim Kulturwochentalk hier im Kompressor bei Lara Kalbart und bei Robert Rothiefer. Vielen
Danke. Dank. Danke für die Einladung. Danke.